Deutschlandfunk.
Nehmen wir mal an, ihr hört uns gerade zum Beispiel am Sonntagnachmittag. Da werden wir sehr viel gehört, das wissen wir. Und der Sonntagnachmittag ist ja auch so eine typische Zeit, wo man mal jede Woche bei den Eltern anruft oder bei der Oma oder bei der Tante oder dem Onkel, ganz egal. Könnt ihr auch gleich machen, ist ja auch ganz einfach. Man braucht nicht mal das Gerät zu wechseln. Ihr könnt, wenn ihr die Folge fertig gehört habt, direkt anrufen. Man greift zum Handy und ruft an, nichts leichter als das. Dass diese Art der Kommunikation heute so einfach ist, wie gerade geschildert, das haben wir vielen Menschen zu verdanken, besonders aber einem.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Am 14. Februar 1876, also vor 150 Jahren, da meldete der schottische Erfinder und Wissenschaftler Alexander Graham Bell das Patent an für das Telefon. Und damit wurde es zum ersten Mal möglich, dass Menschen über große Distanzen miteinander sprechen konnten. Wie kam es dazu und was hat diese Erfindung verändert? Das wollen wir besprechen in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Sag mal, rufst du auch jemanden so ganz regelmäßig an?
Ja, ganz regelmäßig, aber nicht am Sonntagnachmittag. Und es sind alte, gute Freunde, mit denen ich gerne Kontakt haben will. Und den will ich auch aufrechterhalten. Und deswegen rufe ich die regelmäßig an.
Das ist schön, da freuen die sich bestimmt drüber. Diese ganze menschliche Kommunikation, die hat ja durch das Telefon eine ganz neue Dimension erreicht. Das macht uns ja jetzt erst möglich, Kontakt zu halten mit Menschen, die weit entfernt sind. Aber das war ja nur eine Entwicklung in einer langen Geschichte der Kommunikation. Seit wann wissen wir denn eigentlich von Kommunikation, die nicht direkt zwischen zwei oder mehreren Menschen stattgefunden hat?
Naja, eigentlich kann man sagen, vom ersten Tag der Menschheit an. Also es waren zunächst einmal die ganz primitiven Höhlenmalereien, die Geschichten erzählt haben und die man auch noch Jahrhunderte später von den Menschen lesen und betrachten konnte. Also eine Art Kommunikation über Raum und Zeit hinweg. Dann gab es die ersten Schriftzeichen, etwa die Hieroglyphen im alten Ägypten. Sie wurden zwischen dem 3. Jahrtausend und dem 4. Jahrhundert vor Christus benutzt. Und dann kam die Erfindung des Papiers in China im 1. Jahrhundert nach Christus. Und all das sind oder waren Träger der menschlichen Kommunikation, durch die Botschaften oder Nachrichten von einem Ort zum anderen gebracht werden konnten.
Aber wichtig war und ist ja auch, was da gesagt wird, welche Botschaften vermittelt werden oder auch in welcher Sprache das überhaupt passiert. Hat das auch Einfluss genommen auf die menschliche Kommunikation?
Ja, sehr viel. Und zwar ausgerechnet auf unserem, dem europäischen Kontinent, war das ein ganz wichtiger Aspekt. Durch die Herausbildung nämlich verschiedener Kulturen und Lebensformen gab es eben auch unterschiedliche Sprachen. Und die entwickelten sich in unterschiedlichen Formen. Zum Beispiel, wie man Botschaften formuliert, wie man Gefühle ausdrückt oder wie man durch unterschiedliche Nuancierungen den Worten eine andere Bedeutung geben kann als eben in einer anderen Sprache. Und das war in Europa besonders ausgeprägt, weil es keinen Kontinent auf der Welt gibt, auf dem mehr Kulturen auf einem so engen Raum zusammenleben. Das macht das Besondere oder heute sagen wir das Alleinstellungsmerkmal Europas aus. Das bedeutet ein sehr komplexes Zusammenleben und das können wir täglich beobachten innerhalb der Europäischen Union.
Lass uns mal ein bisschen technischer werden. Also welche Rolle haben denn eigentlich so unterschiedliche Technologien gespielt bei der Entwicklung der Kommunikation?
Also ich würde sagen, eine überragende Rolle, denn mit einem Mal konnten Menschen miteinander live kommunizieren, die sich nicht gegenüberstanden, die über viele Kilometer voneinander entfernt waren oder sogar auf unterschiedlichen Kontinenten lebten. Und je weiter dieser Prozess fortgeschritten war, desto eher wurde die Welt zu einem Dorf. Unsere Kommunikation wurde immer schneller. Und die Kritiker sagen, und damit auch oberflächlicher oder zumindest weniger durchdacht. Also, Technologie hat unsere Kommunikation einerseits erleichtert, aber andererseits eben auch massiv verändert.
Was waren denn eigentlich die Meilensteine auf dem Weg zur Kommunikation, wie wir sie heute haben?
Naja, das Telefon stand natürlich am Anfang. Das erste Patent meldete im März 1876 der Schotte Alexander Graham Bell an. Vorher waren schon Philipp Reis aus Gelnhausen oder der Italiener Antonio Meucci mit einem Telefon herausgekommen, aber sie scheiterten beide, entweder an der Qualität des Gerätes oder am Geldmangel, um ein Patent zu erwerben. Das Telefon wurde dann Anfang des 20. Jahrhunderts durch Radio und Fernsehen ergänzt. Dann kam das Internet, das mit der Möglichkeit, Informationen in einem Bruchteil einer Sekunde weltweit zu verbreiten, unsere Kommunikation tatsächlich revolutioniert hat. Und zwar im Guten wie im Schlechten.
Darauf kommen wir natürlich später auch noch. Aber jetzt hören wir erst mal, wie das war, als Graham Bell sein Patent anmeldete. Denn das war ein sehr, sehr knappes Rennen, das der Schotte dafür sich entschieden hat, wie Luisa Philipp berichtet.
Es ist der 14. Februar 1876. Eine Kutsche jagt durch die grauen Straßen von Washington, D.C. In ihr sitzt der Patentanwalt Marcellus Bailey und starrt angespannt aus dem Fenster.
Anhalten! Anhalten! Da vorne ist es!
Er greift nach seiner Aktentasche und steigt aus. Was sich in ihr befindet, könnte Geschichte schreiben. Aber nur, wenn er den Patentstempel als erster bekommt.
Hier ist Anwalt Marcellus Bailey. Ich möchte ein Patent für Alexander Graham Bell einreichen.
Zur gleichen Zeit sitzt der Elektroingenieur Elisha Gray am Schreibtisch und begutachtet seine Patentvoranmeldung, die er heute einreichen will. Mit dieser Ankündigung würde er Zeit gewinnen, um später einen fertigen Patentantrag abzugeben.
Hiermit erkläre ich Elisha Gray, dass ich eine Methode entwickelt habe zum telegrafischen Senden und Empfangen der menschlichen Stimme. 14. Februar 1876, Elisha Gray.
Mr. Baldwin, ich bin fertig. Sie können den Antrag zum Patent abbringen.
Doch Mr. Baldwin wird zu spät kommen. Nur 2 Stunden vorher hat bereits der Anwalt von Alexander Graham Bell den Patentantrag für einen harmonischen Telegraphen beim Patentamt in Washington eingereicht. Damit hat der Schotte das Rennen um eines der wichtigsten Patente der Menschheitsgeschichte gewonnen. Alexander Graham Bell wird als Erfinder des Telefons in die Geschichtsbücher eingehen. Elisha Gray wird eine Randnotiz bleiben. So oder so ähnlich wird die Geschichte um das Telefonpatentwettrennen gerne erzählt. In der Realität war es dann doch komplexer. Und was genau zur Patentvergabe führte, ist bis heute umstritten. Außerdem wird oft vergessen, dass Bell und Gray nicht die ersten und einzigen waren, die an einem Apparat, der Stimmen übertragen kann, gearbeitet haben. Da ist zum Beispiel der Lehrer und Erfinder Johann Philipp Reis aus Hessen. 1861, also 15 Jahre vor der Patenteinreichung von Bell, führt er mit seiner Apparatur, die er Telefon nannte, eine, wenn auch sehr rauschige, Stimmübertragung durch. Vom Wohnzimmer rüber in die Scheune.
Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
Das Pferd frisst?
Die Sonne ist von Kupfer.
Die Sonne ist von Zucker?
Reis arbeitet weiter an seinem Telefon und lässt Demonstrationsapparate bauen und verkaufen. Einer dieser Apparate landet in Edinburgh bei Alexander Graham Bells Vater. Zur gleichen Zeit tüftelt auch in New York der Theatermechaniker Antonio Meucci an seinem Teletrofono. Meuccis Apparat ist vielversprechend, aber es geht ihm das Geld für einen richtigen Patentantrag aus. Auch Johann Philipp Reis wird zeitlebens mit seiner Erfindung nicht erfolgreich. Doch die Entwürfe der beiden waren sicherlich auch Bell und Gray bekannt. Zurück zum Februar 1876. Der Patentbeamte Zenas Fisk Wilbur sitzt an seinem Schreibtisch in Raum 118 des Washingtoner Patentamtes. Er starrt auf die Unterlagen vor sich. 2 Einreichungen, 2 Erfinder. Aber wem soll er das Patent zusprechen?
Bells Patentantrag ist vollständig. Auch wenn er noch keinen funktionierenden Prototypen vorweisen kann. Grays Patentvoranmeldung ähnelt dem Ganzen aber erstaunlich. Beide beschreiben dasselbe Problem. Gray will den Strom mit Flüssigkeit verändern. Bell beansprucht jede Veränderung des Stroms.
Gerade war Alexander Graham Bell persönlich bei ihm, ist extra aus Boston angereist, um mit Wilbur zu sprechen. Was genau in diesem Gespräch und danach passiert, ist umstritten. Vielleicht hat der Patentbeamte Alexander Graham Bell die Aufzeichnungen von Elisha Gray unerlaubterweise gezeigt. Vielleicht hat er dafür sogar $100 bekommen. Die Aufzeichnungen der beiden Erfinder ähneln sich jedenfalls extrem. Die 2 Stunden Vorsprung bei der Patenteinreichung scheinen aber nicht ausschlaggebend für die Entscheidung zu sein. Fest steht nur, am 7. März 1876, nur überraschende 3 Wochen später, entscheidet sich Zenas Fisk Wilber dafür, dass Alexander Graham Bell das Patent auf die Erfindung des Telefons erhält.
Patentantrag 174465 zur Verbesserung des Telegrafen geht an Alexander Graham Bell.
Nur wenige Tage später wird Bell das erste erfolgreiche Telefongespräch der Welt führen.
Luisa Philipp war das über das knappe Rennen um das Patent fürs Telefon, das Graham Bell für sich entschieden hat. Und über seine Motivation, so ein Ding überhaupt zu erfinden, will ich jetzt reden mit Frank Gnegel. Er ist Abteilungsleiter der Sammlungen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Hallo, Herr Gnegel.
Hallo.
Herr Gnegel, wie ist denn Graham Bell darauf gekommen, dass die Welt ein Telefon braucht?
Naja, die Idee ist ihm ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es gab auch andere, die schon vorher an einem Telefon gearbeitet haben. Philipp Reis zum Beispiel, der hat auch schon einen Apparat erfunden gehabt, mit dem man Töne übertragen konnte, und die kannte Bell auch. Mhm. Aber Bell war ja Taubstummenlehrer und ihn hat die Übertragung von Tönen generell sehr interessiert. Er hat auch an Apparaten gearbeitet, mit dem man zum Beispiel Sprache erzeugen kann, also im Prinzip ein ganz früher Vorläufer der Sprachsynthese, würde man heute sagen. Und für ihn war das im Rahmen seiner Interessen ganz natürlich, sich auch mit solchen Fragen zu befassen.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass mehrere sozusagen gleichzeitig am gleichen Apparat oder an der gleichen Erfindung gearbeitet haben, aber letztendlich hängen geblieben ist ja doch Graham Bell als Erfinder des Telefons, und er hat ja auch das Patent angemeldet. Wie kam es denn dazu? Hatte der einfach am Ende ein bisschen mehr Glück oder war er ein kleines bisschen schneller oder wie kam es dazu?
Ja, da muss man immer sehr genau hingucken, was eigentlich zum Zeitpunkt zum Beispiel von Bells Patentanmeldung Bell tatsächlich konnte. Bell hat Glück gehabt, dass kurz zuvor die Verpflichtung abgeschafft worden war, ein funktionierendes Modell seiner Erfindung einzureichen. Vorher mussten die Erfinder immer funktionierendes Gerät mit der Patentanmeldung einreichen. Aber bei Bell reichte leider die schriftliche Beschreibung. Und Bell hat das im Grunde sehr allgemein gefasst. Und zum Zeitpunkt der Patenteinreichung selber war Bell eigentlich noch gar nicht in der Lage, ein funktionierendes Telefon zu bauen, sondern das ist ihm eigentlich erst etwas später gelungen. Und das war auch einer der Gründe, weshalb Bells Patent über Jahre hinweg immer wieder in Prozessen angegriffen wurde.
Sie haben jetzt eben das Wörtchen leider verwendet. Hätten Sie einem anderen Erfinder mehr gegönnt, das Patent anzumelden? War jemand weiter oder besser?
Also es gab natürlich mit Elisha Gray einen glückloseren Erfinder, der am selben Tag wie Bell seine Erfindung angemeldet hat. Und tatsächlich hatte Gray ein wesentliches Bauteil auch tatsächlich gebaut. Denn vor Bell oder Gray waren Telefone wie das von Philipp Reis im Grunde genommen so eine Art Wackelkontakt. Das heißt, sie hatten eine Membran und die geriet in Schwingungen. Und da war dann ein Kontakt und der Strom, der übertragen wurde, der wurde quasi immer unterbrochen und wieder angeschaltet, entsprechend der Frequenz der Sprache. Mhm. Und eigentlich zielte sowohl Bells wie auch Grays Erfindung dahin, ein richtiges Mikrofon zu verwenden, bei dem die Sprache, also der elektrische Strom in seiner Stärke auch verändert wird, wenn ich reinspreche. Also tatsächlich die Sprache in elektrischen Strom umzuwandeln und nicht nur so an- und wieder auszuschalten. Wie gesagt, am Tag der Patenteinreichung von beiden, Bell und Gray, konnte das eigentlich nur Gray. Bell hat das nur so ganz allgemein gesagt, dass er das für eine gute Idee hielte, ohne das je experimentell überprüft zu haben.
Das heißt, es war dann wirklich nur noch die Frage von wenigen Stunden, die darüber entschieden hat, dass sozusagen Bell heute als der Erfinder des Telefons gilt?
Das war eine Entscheidung von wenigen Stunden. Hm. Und später haben ja auch eine ganze Reihe anderer Menschen behauptet, sie hätten das Telefon erfunden. Dafür gibt es im Grunde aber oft keine Belege, die früher datieren als Bells Patenteinreichung. Also die haben erst im Nachhinein gesagt, ja, das hätten sie schon früher sich ausgedacht.
Das kann ja jeder aber sagen dann.
Das kann jeder sagen. Das ist immer schwer nachzuvollziehen, ja. Was sie denn da im Einzelnen wirklich erfunden haben und ob das wirklich funktioniert hätte.
So, jetzt war das Patent angemeldet und zwar von Graham Bell. Wie wurde das denn dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen, das Telefon?
Natürlich gab es positive Presseresonanz, wie immer, wenn irgendetwas Neuartiges erfunden wurde. Aber in der praktischen Umsetzung haperte es dann doch so ein bisschen.
Inwiefern?
Also, naja, wer braucht denn ein Telefon? Also wenn außer Ihnen niemand ein Telefon hat, mit wem wollen Sie dann sprechen? Also das ist so ein bisschen, dass man ja erstmal eine genügend große Anzahl von Menschen finden muss, die auch ein Telefon haben, damit es sich lohnt, auch eins zu haben, damit man überhaupt jemanden anrufen kann.
Also war die Verbreitung am Anfang schleppend?
Ausgesprochen. In Deutschland wollte der Generalpostmeister Heinrich von Stephan gerne das Telefon auch promoten und musste dann eher Unterstützung zurückgreifen, weil niemand eigentlich da einen Anschluss haben wollte. Selbst im Berliner Telefonbuch wurde auch als Buch der Narren bezeichnet. Die zwar erstmal nicht so klar einzusehen, worin eigentlich der Nutzen besteht. Also das ist schon interessant, dass man mit jemandem sprechen kann. Die reine technische Möglichkeit der Übertragung, das ist natürlich nützlich, vor allen Dingen zum Beispiel innerhalb von Betrieben, von der Geschäftsleitung irgendwie in die Werkhalle oder wenn man einen großen Haushalt hat, von der Belle Etage runter in die Dienstbotenküche. Mhm. Das ist praktisch, aber jetzt als Netz, wo ich jemanden anrufen kann, der ganz woanders ist, das muss sich ja erst entwickeln. In den ersten Jahrzehnten waren es ja Inselnetze. Man konnte ja nur Ortsgespräche führen. Das heißt, sie konnten zwar andere Leute in Berlin anrufen oder andere Leute in Hamburg oder München, aber jetzt nicht zum Beispiel von München nach Stuttgart anrufen.
Hm. Wie und wann hat sich das denn geändert? Das muss ja irgendwann relativ rasant passiert sein, oder nicht?
Es kommt drauf an, was Sie unter rasant verstehen.
Erzählen Sie mal.
Also, ich sag mal so, in den ersten 10 Jahren hat man es ungefähr geschafft, in ganz Deutschland auf 60.000 Anschlüsse zu kommen.
Das ist nicht viel, ne?
Es ist jetzt nicht wirklich viel. Danach ging es natürlich rasant nach oben, aber wir sind natürlich heute daran gewöhnt, dass wir alle ein Telefon haben. Heute gibt es ja in Deutschland mehr Telefonanschlüsse als Einwohner. Aber wenn man zum Beispiel mal zurückdenkt an das Jahr 1950 zum Beispiel, da gab es in Deutschland überhaupt nur 1,4 Millionen Telefone. Mhm. Das heißt, ungefähr 14% der Bundesbürger hatten ein Telefon. Und dass überhaupt mehr als 50% der Leute ein Telefon hatten, das dauerte in Deutschland bis in die 1970er Jahre. Und das war in den anderen Industrienationen nicht anders. So eine Deckung von, sagen wir mal, 95% aller Deutschen, die ein Telefon hatten, das wurde erst Ende der 80er Jahre erreicht.
Also war das keine durchschlagende Erfindung? Das kann man nur wirklich nicht sagen, oder? Das hat sehr lange
das
gebraucht.
Das hatte auch was damit zu tun, dass es viel Geld gekostet hat. Mhm. Anfangs machte die Post mit jedem neuen Telefonteilnehmer Verluste, weil diese ganze Infrastruktur, die heute schon existiert, dass man in jedes Haus ein Kabel legen muss, dass man Vermittlungsstellen braucht, wo Leute sitzen, die Verbindungen herstellen und dass das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche funktioniert, das war extrem kostenaufwendig und deswegen war das Interesse der Post daran auch erstmal relativ gering, das Netz weiter auszubauen. Es war auch in den 50er, 60er, 70er Jahren auch nur schuldenfinanziert möglich. Hm. Da hat damals der Briefdienst den Ausbau des Telefonnetzes finanziert.
Tja, und heutzutage werden kaum noch Briefe geschrieben. Das war Frank Gnegel. Er ist Abteilungsleiter im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Und er hat uns erzählt, dass Graham Bell zwar was Spannendes erfunden hat, dass es aber doch eine ganze Weile gebraucht hat, bis die Öffentlichkeit das als spannende Erfindung wahrgenommen hat. Herr Gnegel, vielen Dank fürs Gespräch.
Kein Problem. Schönen Tag.
Matthias, das Telefon haben wir eben auch schon kurz angesprochen, war ja der Anfang eines rasanten Wandels der Kommunikation. Wie ging das denn dann weiter im 20. Jahrhundert?
Naja, erstmal wurde das Telefon sozusagen mehr und mehr Normalität. Das veränderte natürlich die Art der Kommunikation im Vergleich zur Zeit ohne Telefon. Dadurch, dass nun Informationen und Nachrichten schneller verbreitet wurden, beschleunigte sich auch das Leben der Menschen. Aber das ist die Wirkung einer jeden Veränderung und viele von uns haben das bei der flächendeckenden Verwendung von Mobiltelefonen selbst erlebt.
Aber davor kam ja zum Telefon zum Beispiel in kurzer Zeit auch noch das Radio und das Fernsehen dazu.
Ja, ab den 1920er Jahren wurde das Radio immer wichtiger. Es transportierte viel schneller als Zeitungen Neuigkeiten oder nützliche Informationen, ebenso wie Bildungs- und Unterhaltungsangebote. Das Radio wurde so zu einem zentralen Bestandteil des Alltags der Menschen. Etwas später kam das Fernsehen dazu, das in der Weimarer Republik allerdings noch in den Kinderschuhen steckte und erst in den 1950er Jahren Einzug in die deutschen Haushalte hielt. Und das Radio als die bis dahin hauptsächliche Quelle von Nachrichten und Unterhaltung ablöste.
Wie hat sich unsere Kommunikation durch all diese technischen Neuerungen, vor allem aber durch das Telefon, verändert? Das will ich besprechen mit Margret Baumann. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und sie war viele Jahre lang Chefredakteurin von Das Archiv, einem Magazin für Kommunikationsgeschichte. Hallo Frau Baumann.
Hallo, guten Tag.
Wenn wir mal so auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gucken, Frau Baumann, wer hat denn da so mit wem telefoniert?
Sie meinen in Deutschland, nehme ich an.
Mhm.
Dazu lässt sich vielleicht schon mal vorweg sagen, dass einfach so wenige Menschen ein Telefon hatten, dass sich das sehr stark auf die Geschäftswelt reduziert hatte zunächst. Also das waren die Anfänge des Telefonierens. Das lässt sich, denke ich, schon so sagen. Und das lässt sich ja ganz gut nachvollziehen an den Telefonbüchern. Wenn Sie zum Beispiel Berlin hernehmen, da waren dann unter den ersten 25 Teilnehmern 8 Banken allein.
Ja.
Die Börse, eine Wellblechfabrik, eine Tuchfabrik, eine Maschinenbauanstalt und die wenigen privaten Anschlüsse darunter, das waren Fabrikanten. Das heißt, telefoniert wurde vor allem in geschäftlichen Zusammenhängen.
Wann kamen denn eigentlich die privaten Gespräche dazu? Wann wurde das mehr?
Also private Gespräche gab es eine Möglichkeit. Es gab sehr viele öffentliche Telefonzellen zu der Zeit, die jetzt ja aus dem Stadtbild verschwinden.
Ja.
Es gab so um 1930 wird eine Zahl von 60.000 angegeben. Die gab es viel an Bahnhöfen. Das heißt, für, sagen wir, dringend nötige Gespräche gab es auch für Privatleute die Möglichkeit, das über eine öffentliche Fernsprechstelle ein Telefonat zu erledigen. Und es gab auch schon früh eben die Möglichkeit, dann die Polizei zu rufen, einen Notruf zu tätigen. Also das Telefon, dann die Anschaffung grundsätzlich eines Telefons, um Hilfe zu rufen. Das war ja immer dann ein Argument. Und so richtig war das dann eigentlich erst ab den 70er Jahren tatsächlich.
Ja, und davor waren es größtenteils geschäftliche Dinge, Notrufe, wie Sie sagen. Und wahrscheinlich hatten auch sehr wenige Privatleute überhaupt ein eigenes Telefon zu Hause, ne?
Genau, also es war auch relativ teuer. Es war für die Post teuer, die sozusagen die Leitungen zu den privaten Haushalten zu verlegen. Das war ja bei der Telegrafie anders. Da wurde dann dieses Telegramm ausgetragen. Aber das Telefon, da musste das Netz dann in die privaten Haushalte reichen. Das war teuer für die Post. Und dann haben die Leute tatsächlich, hatten gar nicht so viele Gesprächsanlässe über Telefon. Und da hatte die Post ja dann die gute Idee, in den 70ern die Agentur Lintas zu beschäftigen. Und dann kam eben dieser Slogan, ruf doch mal an.
Ja.
Und es wurden richtig Telefonanlässe publiziert. Also eine Großmutter, die sehnsüchtig auf den Anruf des Enkels wartet. Oder eine schwangere Frau, die sehnsüchtig auf den Anruf des künftigen Vaters wartet. Und so wurden den Menschen Gesprächsanlassmöglichkeiten beigebracht, kann man sagen. Und dann hat sich das Telefonaufkommen drastisch gesteigert.
War natürlich auch ein tolles Geschäftsmodell. Ich erinnere mich selber noch, in meiner Kindheit, da war es ja so, dass die Gespräche je nach Länge berechnet wurden. Da gab es ja keine Flatrate oder irgendwie was. Je länger man am Telefon gesprochen hat, desto teurer wurde natürlich auch die Telefonrechnung.
Genau.
Ja. Wenn wir mal aufs Inhaltliche gucken, würden Sie sagen, dass die Menschen denn damals am Telefon, also ohne sich zu sehen, nur hörend, anders miteinander kommuniziert haben als im persönlichen Aufeinandertreffen?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil also unser komplettes Kommunikationsverhalten hat sich ja sowieso verändert. Also ich denke vor allem im 19. Jahrhundert sowieso, aber auch Anfänge des 20. Jahrhunderts, die Menschen waren durch die Monarchie hierarchisch geprägt. Es wurde wenig Privates ausgetauscht. Es wurde nicht zwischen bestimmten Schichten großartig kommuniziert. Und das heißt, es war irgendwie üblich, nach dem Kirchgang vielleicht sich auszutauschen. Mhm. Es gab die Gesprächskultur in Wirtshäusern. Es gab vielleicht zu besonderen Gelegenheiten private Feiern. Aber das, was wir heute sowohl nicht am Telefon und dann irgendwann auch am Telefon Privates sozusagen uns gegenseitig mitteilen, das war einfach früher nicht üblich. Das heißt, die Menschen hatten gar keinen Grund oder wussten gar nicht, was sie sich eigentlich am Telefon hätten sagen sollen.
Mhm. Wann ging das los? War das auch in den 70ern, dass man so anfing, wirklich zu plaudern am Telefon?
Ja, ich glaube sogar später. Ich würde sagen, wirklich plaudern, dazu brauchte es noch eine gewisse Einstiegszeit. Ab Anfang 90er würde ich eher sagen. Mhm. Also es gab sicher Ausnahmen. Es gab bestimmt Haushalte, in denen dann das Telefon tatsächlich diese wenigen Haushalte. Anfang der 60er Jahre waren es nur 14%. Und vielleicht lässt sich behaupten, dass die Menschen, die sozusagen schon im Training waren, dann auch privatere Gespräche geführt haben. Aber diejenigen, die eben erst mit dieser Kampagne in diesen 70er, 80er Jahren ans Telefonieren kamen, ich kenne das aus meiner Familie, dass nicht geplaudert wurde am Telefon. Also das waren Landwirte, Bauern, einfache Menschen und es wurde das Nötigste damit erledigt.
Ja. Aber haben sich denn Menschen möglicherweise getraut, am Telefon Dinge zu sagen, die sie sich so im persönlichen Aufeinandertreffen gar nicht gesagt hätten, weil man sich eben nicht in die Augen gucken musste? War das vielleicht leichter, am Telefon sich auszutauschen?
Also es war erstmal so, dass bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es ja, also für Ferngespräche oder Auslandsgespräche eben noch am längsten, die Vermittlungsbeamtin.
Ja.
Das heißt, diese Möglichkeit, dass eventuell jemand das Gespräch mithören würde, hat die Menschen, glaube ich, so ein bisschen eingeregelt in dem.
Mhm.
Und dann war es auch so, dass in den Anfangsjahren heißt es zum Beispiel, dass die öffentliche Sprechzelle die soziale Ordnung aufweiche und ein simpler Mann mit einem hochstehenden Teilnehmer reden könne, weil er ihm nicht gegenübertreten müsse.
Mhm.
Gleichzeitig gab es da Scherzpostkarten, also das Museum für Kommunikation hat davon eine Fülle, die zeigen dann Bedienstete, die sich vor einem Telefonapparat verbeugen oder einen Knicks machen,
ja,
weil sozusagen nicht klar ist, wer könnte am anderen Ende sein. Also es war am Anfang irgendwie schwierig, damit umzugehen.
Ja.
Und gleichzeitig gab es dann auch wieder das Phänomen, dass Menschen leichter über Sorgen und Nöte am Telefon reden konnten oder manche Menschen als im persönlichen Gespräch. Und das war zum Beispiel, glaube ich, mit einem Grund, wieso in den 50er Jahren in Berlin die telefonische Lebensmüdenberatung gegründet wurde, was dann in die Telefonseelsorge übergeht. Und also dieses Phänomen, dass Menschen sich öffnen können am Telefon, weil die Stimme ja sich sehr intim überträgt, aber das Gegenüber unsichtbar bleibt, das hilft bei dem Phänomen. Und dann gibt es so viele Beispiele und eines davon kann ich vielleicht kurz erwähnen, dass es Telefonscherze gab.
Also auch damals schon.
Ich habe in meiner Kindheit, wir haben einen Herrn Donner angerufen und haben gesagt, guten Tag, Herr Donner, hier ist Blitz, wann machen wir wieder ein Gewitter? Und das fanden wir unglaublich lustig.
Der Herr Donner ist wahrscheinlich nicht so amüsiert gewesen, das ist ihm möglicherweise
glaube,
häufiger passiert. Ich
glaube, viele Anrufe der Herr Donner erhielt. Und es hat sozusagen seinen literarischen Niederschlag in einem Gedichtband von Erich Kästner, das verflixte Telefon oder verhextes Telefon, ich bin mir unsicher.
Mhm.
Und da gibt es also so einen kleinen Ausschnitt, wenn ich den zitieren darf. Doch kam Vasi, die gemeint ist die Mutter, aus dem Hause, schrie die rote Grete schon, kennt ihr meine neueste Mode, kommt mal mit ans Telefon. Mhm. Und sie rannten wie die Wilden an den Schreibtisch des Papas. Grete nahm das Telefonbuch, blätterte darin und las. Dann hob sie den Hörer runter, gab die Nummer an und sprach, ist dort der Herr Bürgermeister? Ja, das freut mich, guten Tag. Hier ist Störungsstelle Westen. Ihre Leitung scheint gestört und da wäre es am besten, wenn man sie mal singen hört. Klingt ganz gut. Vor allen Dingen bittet unsere Stelle sie, prüfungshalber was zu singen, irgendeine Melodie. Und die Grete hielt den Hörer allen sieben an das Ohr, denn der brave Bürgermeister sang am Brunnen vor dem Tor. Also so ein Beispiel dafür.
Ja.
Für kleine Telefonstreiche, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind, glaube ich.
Ja, schade eigentlich. Ne?
Mhm.
Hat das Telefon eigentlich unser Leben beschleunigt?
Wenn Sie drangehen?
Schon.
Also es ist ja individuell nutzbar und es wäre steuerbar. Aber natürlich wurden Nachrichten schneller übermittelt und das Tempo von Kommunikation dadurch angeheizt. Grundsätzlich aber ging es halt Hand in Hand mit Erfindungen wie Kraftfahrzeug, Flugzeug und diese ganze technische Entwicklung, was Mobilität angeht und diese modernen Medien, das geht Hand in Hand und führt eben zu dem Phänomen, dass Menschen durch diese Beschleunigung auch unter Druck geraten.
Ja. Hat es eigentlich, ich überlege schon die ganze Zeit, zwischen der Erfindung des Telefons und dem Internet in Sachen Kommunikation, zwischenmenschlicher Kommunikation, irgendwas gegeben, was wichtig wäre noch zu erwähnen, was so der Zwischenschritt war?
Also technisch auf jeden Fall gibt es viel dazu zu sagen. Also da ist natürlich ganz wichtig die Digitalisierung. Hm. Also zunächst der Geräte, dann der Verbindungen. Es gab ISDN, also es gab die Möglichkeit, Sprache und Daten zu übertragen. Dann gab es Bildschirmtext, was viele Menschen nutzen, also was nutzbar war auch, um über Mailbox-Systeme Nachrichten zu übermitteln.
Mhm.
Es gab die Faxgeräte.
Fax,
es gab frühe Autotelefonie schon ab Ende der 50er Jahre über das A-Netz. Und es war natürlich unvorstellbar teuer. Und das Telefon war, aber das ist es eigentlich geblieben, ein Statussymbol.
Obwohl es heute zu Hause ja niemand mehr hat. Ne? Also ein Festnetztelefon, ich kenne kaum noch Leute, die das haben.
Aber das neueste Smartphone zu haben, ist doch schon für viele Menschen, glaube ich, noch bedeutend.
Recht. Ja. Marit Baumann war das. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und hat uns über die Kommunikation seit der Erfindung des Telefons berichtet und ein Gedicht von Erich Kästner noch vorgetragen, das sich auch schon mit dem Telefon befasst hat. Vielen Dank, Frau Baumann, fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Ach so, da will ich dich auch noch was Persönliches fragen.
Okay.
Matthias, hast du eigentlich noch ein Festnetztelefon?
Ja.
Was machst du denn damit?
Ich telefoniere damit, man glaubt es kaum, aber nicht oft.
Wirklich? Also ich habe auch noch eins, aber das Einzige, was ich damit mache, ist, ich gehe ans Telefon, wenn Tante Renate anruft und ich suche mit dem Festnetztelefon mein Handy. Wenn ich es mal wieder verloren habe, dann rufe ich auf dem Handy an.
Tja. Ja, das kenne ich, das Problem.
Das gute alte Telefon als Festnetzapparat, auch wenn du es noch benutzt, muss man sagen, steht aber vor dem Aus, weil immer mehr Menschen ja nur noch ihr Smartphone benutzen. Viele Menschen haben gar kein Festnetztelefon mehr. Das hat mit der rasanten Entwicklung in den ganzen letzten Jahren zu tun. Was gab es denn da alles so?
Naja, also die ersten Handys, die waren so groß und schwer, dass man sie kaum mitnehmen konnte. Die Verbindungen waren schlecht und es kostete wirklich sehr viel. Und heute kaum noch vorstellbar, man konnte nur telefonieren damit. Aber es dauerte nicht so wahnsinnig lange, bis diese Geräte kleiner und sehr viel leistungsfähiger wurden. Irgendwann kamen die heute üblichen länglichen Smartphones auf den Markt. Und das waren und sind regelrechte Büros mit jeder Menge Funktionen, die unser Leben beeinflussen. Ständiger weltweiter Austausch von Informationen und Meinungen, Vernetzungen von Einzelnen und Gruppen und all das fordert die traditionellen Medien und Kommunikationsformen heraus. Und es verändert das Kommunikationsverhalten von uns. Manche sagen, es ist rüder, boshafter und ungehemmter geworden.
Tja, ist das wirklich so? Darüber will ich jetzt reden mit Benjamin Eidam. Er ist Geschäftsführer des Digitalen Instituts und KI-Unternehmer. Hallo, Herr Eidam.
Hallo.
Herr Eidam, würden Sie das bestätigen? Sind wir durch unsere neuen Kommunikationsmöglichkeiten rüder, boshafter und ungehemmter geworden, wie Matthias das gerade gesagt hat?
Einerseits ja, andererseits nein. Ich würde das so zusammenfassen, dass Technologie, wie sie das schon immer tut, einfach intensiver macht, in alle Richtungen allerdings. Also einerseits, man sieht das gerade mit Chatbots zum Beispiel, können wir uns freier und intimer entfalten. Andererseits aber eben auch, wie man es über Social Media zum Beispiel sieht, wird es grausamer und enthemmter. Also ich sehe persönlich Technologie als Multiplikator an, also als Hebel quasi. Das heißt, alles, was in uns in irgendeiner Form oder Farbe gegeben ist, was sich der Mensch wünscht inhärent, wird durch Technologie nur verstärkt.
Das würde ich Sie gerne noch ein wenig weiter ausführen lassen. Also welche gesellschaftlichen Auswirkungen würden Sie denn sagen, haben die neuen Kommunikationsmöglichkeiten?
Ich habe das für mich so zusammengefasst, dass wir nicht zu wenig Kommunikation haben. Es wird ja gerne auch so gesagt, ja okay, aber jetzt es wird alles entfremdeter zum Beispiel übers Digitale oder eben auch jetzt mit KI zum Beispiel. So, wir ziehen uns jetzt nicht mal mehr in private Räume zurück, sondern in Räume, die mit Menschen schon gar keinen Kontakt mehr haben. Ich sehe das aber so, dass wir insgesamt nicht zu wenig Kommunikation haben, sondern zu wenig gemeinsame Bedeutung. Also im Sinne von, Menschen sind ja immer noch Herdentiere und wir lieben es, mit anderen Menschen zusammen zu sein, weil so sind wir evolutionär groß geworden. Aber es ist dann eher ein, nicht, dass wir zu wenig oder zu subintensiv kommunizieren, sondern man muss jetzt mehr darüber nachdenken, mehr reflektieren, vielleicht mehr innehalten, in welche Tiefe man das haben möchte, weil man eben mehr Möglichkeiten hat als je zuvor. Wenn man weiß, was es für Möglichkeiten gibt und wie man die richtig einsetzt, kann man sich besser entfalten als je zuvor. Nur dazu braucht man halt mehr Vorwissen, Vorerfahrung etc.
Ist denn Ihrer Ansicht nach, wie Sie das beschreiben, Nähe noch möglich?
Ich bin der Meinung sogar, dass die möglicher ist als je zuvor. Aber again, du brauchst halt eine bessere Medienkompetenz, weil du musst mehr verstehen, wie die Technologie funktioniert, die die Welt gerade baut, in der wir uns da befinden. Also Beispiel, ich könnte zum Beispiel jetzt mit einem Chatbot sagen, ich habe mit meiner Freundin jetzt zum Beispiel oder meinem Freund habe ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen Stress. Ich möchte das aber bestmöglich machen meinerseits, aber wie kann ich das denn? So und so lief das, das war meine Antwort, das war aber meine Intention, vielleicht habe ich das nicht richtig gewählt, vielleicht hätte ich es besser machen können, aber wie? Man könnte das Gespräch näherungsweise vielleicht sogar so ein bisschen üben schon vorab. Also man kann jetzt nur am Beispiel KI, weil das ja gerade ein sehr großes Thema ist und ein sehr relevantes, man kann, wenn man weiß, wie man die Sachen richtig einsetzt, das intensiver nutzen in jede Richtung, die man eben haben möchte. Man muss nur wissen, dass es geht, man muss wissen, wie es geht. Und eben, zumindest ist mein persönlicher Blickwinkel, dass Technologie eben ein Verstärker ist und nicht ein Pauschal. Es ist pauschal schlechter oder pauschal gut, sondern es ist einfach intensiver.
Sie haben da gerade einen Begriff genannt, der in Deutschland ja sehr, sehr häufig fällt im Moment. Das ist die Medienkompetenz. Und ich habe noch nie jemanden sagen hören, dass davon ausreichend vorhanden ist in Deutschland. Wie ist da Ihre Haltung dazu?
Ich kann dem nur zustimmen. Kurzform, wir haben sehr, sehr, sehr viel zu wenig. Also ich sehe das ein bisschen wie so eine gläserne Tür. So, wer das versteht, wer versteht einerseits, in was von der Welt wir leben, und die ist eben sehr technologiegetrieben, und dann, welche Möglichkeiten er auf dieser Basis hat, der kann wie durch so eine gläserne Tür gehen, die jemand, der das aber nicht versteht, wo der immer wie gegen eine Tür rennt, die er aber gar nicht sieht. Deswegen nenne ich es immer so gläserne Tür. Und deswegen ist es eben, weil alles immer technologiegetriebener ist und Kommunikationstechnologie einer der zentralen Punkte ist, ist das einer der zwar Knackpunkte, der aber dementsprechend, weil er so schnell ist und so komplex ist, sehr, sehr selten bis nahezu nie adäquat adressiert wird. Also ich stimme dem voll zu, wenn auch vielleicht noch aus einer anderen Perspektive leicht.
Okay, dann lassen Sie uns doch noch mal über was anderes sprechen. Also dadurch, dass wir ja so ungehinderten und schnellen Zugang zu allen möglichen Informationen haben durch unsere neuen Kommunikationsmöglichkeiten, sind wir denn dadurch automatisch auch besser informiert als früher?
Ich würde fast sagen, im Gegenteil, weil wir haben, mit dem Internet, das ist ja immer so gerne dann so der Schwarz-Weiß-Teil, Stichwort zum Beispiel die Papstwahl. Da gab es ja die Papstwahl, bevor es Smartphones gab, sah ja ganz anders aus als alle Papstwahlen seit dem Smartphone.
Das müssen Sie bitte mal ausführen jetzt aber, was da der große Unterschied ist.
Okay, da gibt es so ein Bild, da sieht man oben die letzte Papstwahl, bevor die Smartphones groß wurden. Also ich glaube, das war vor 2007. Und man sieht beispielhaft die Papstwahlen davor. Da siehst du halt, wie die Leute alle, keine Ahnung, entweder Kerzen halten oder einfach dastehen und gebannt halt einfach in Richtung schauen des neu zu wählenden Papstes quasi. Und dann siehst du die Papstwahl danach, in der Smartphones halt das erste Mal wirklich massenverfügbar waren. Und du siehst alle halten quasi nur noch ihre Telefone nach oben. Du siehst überall nur noch die ganzen Displays von hinten. Und das ist halt so ein Technologie, die wirklich den Weg der Menschheit zum gewissen Grad verändert, hat so ein bisschen so ein Vorher und Nachher. Die Welt ist nachher anders, als sie vorher war und auch nicht mehr zurückholbar. Und ich mag halt dieses Bild da ganz gerne, weil es das meiner Meinung nach sehr, sehr schön und klar zeigt.
Ich habe jetzt aber noch nicht so ganz verstanden, warum wir jetzt schlechter informiert sind.
Wir gehen mittlerweile in Informationen unter. Mhm. Vor dem Internet waren wir quasi ausgehungert an Informationen. Also gibt es ja dieses schöne Beispiel, der US-Präsident mit allen seinen Geheimdiensten und so weiter und so fort, hatte nicht Zugriff auf so viel Informationen wie jemand, der heute ein Smartphone mit Internet hat. Mhm. So, das heißt, den Großteil der Menschheitsgeschichte war unser Hauptproblem, dass wir nicht genug Informationen zur Verfügung hatten. Jetzt wiederum gehen wir unter in dieser. Und ich bin der Meinung, oder ich teile das, dass es jetzt sogar noch weitergeht mit KI zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das erste Mal in der Menschheitsgeschichte einen Überfluss an Intelligenz. Also einfaches Beispiel wäre, ich kann jetzt eine KI fragen, gib mir nicht eine Antwort, sondern gib mir 10 mögliche oder 100 oder 200. Das ließ sich bis jetzt schlicht nicht machen. Entweder weil mein Gegenüber nicht genug Zeit hat oder irgendwann nicht genug Kapazität hat oder. Das heißt auch hier wieder, es haben sich die Regeln einmal auf den Kopf gestellt. Und wenn ich aber weiß, wie ich damit umgehe, also wenn ich fähig bin zu selektieren, zu navigieren, das ist so vielleicht der Kern, dann habe ich mehr Möglichkeiten als jemals zuvor und auch als die meisten jemals zuvor. Nur ich brauche halt neues und anderes Wissen dafür und das gibt es halt nirgendwo bisher wirklich. Weil bis das in den Akademien angekommen ist und so weiter und so fort, dauert das so lange, dass man dann schon wieder fast abgehängt ist. Wir sind nicht schlechter informiert, weil wir einfach nur bombardiert werden mit Sachen, sondern eher schlechter sortiert.
Ja.
Das vielleicht so in der Zusammenfassung.
Lassen Sie uns zum Abschluss mal darüber reden, wo die Reise denn so hingeht. Also wir als Laien denken ja immer, okay, also wir kommunizieren ja schon sehr modern. Wir haben alle möglichen Formen, um uns zu informieren. Moderner kann das eigentlich gar nicht mehr werden. Da lachen Sie als Experte wahrscheinlich drüber. Wo geht das denn hin? Also wie werden wir denn in 10, 20 Jahren kommunizieren? Was wird sich Ihrer Ansicht nach ändern?
Ich folge da dem Argument von Tim Urban, der in einem Punkt argumentiert über den Communication Speed, also die Kommunikationsgeschwindigkeit. Und bis jetzt sind alle unsere Medien immer in die Richtung gegangen, dass unsere Kommunikationsgeschwindigkeit sich erhöht. Ergibt ja auch Sinn, weil wenn ich schneller kommunizieren kann, werden schnell Entscheidungen getroffen, werden schnell Ergebnisse erzielt, etc. pp. Deswegen ist das eine lose Orientierungsdimension, der ich da folge. Und wenn man das logisch weiterzieht, kommen wir dahin, wo zum Beispiel jetzt ein Elon Musk mit eben Neuralink, also so eine Neuralschnittstelle, wo die dorthin folgt. Ich weiß nicht, ob wir alle unsere Gehirne mit Rechnern, also mit KIs dann wahrscheinlich in diesem Fall verbinden, aber zumindest von der Grobrichtung ergibt mir das Sinn. Also was meine ich damit? Dass wir vermutlich quasi diese Ausgabegeräte, also über Tastaturen und Screens und weiß der Geier, dass wir das quasi auscutten und es in irgendeiner Form oder Farbe schaffen, dass wir es schaffen, Gedanke zu Computer zu bringen. Ich denke, das wird tatsächlich die Richtung sein, schlicht weil es ökonomisch Sinn ergibt. Ich brauche weniger Arbeit, kriege aber mehr Ergebnis dabei raus. Und das ist eine Grobrichtung, die allein schon evolutionsbiologisch Sinn ergibt.
Das ist alles sehr theoretisch. Herr Eidam, wenn ich Sie in 20 Jahren anrufen möchte, wie mache ich denn das? Was ist dann anders?
Wenn ich es mir aussuchen kann, so ziemlich genau wie heute.
Ja.
Aber ich kann nicht ausschließen, dass es nicht so sein wird, dass Sie sich einen Chip an irgendwann die Schläfe klemmen, ich das auch mache und wir tatsächlich per Gedanken kommunizieren.
Oh Gott.
Wenn wir es aber schaffen, die Gefahren, die damit einhergehen, adäquat einzuhegen, dann vielleicht tatsächlich Gedanken-zu-Gedanken-Kommunikation.
23.12.2045, Herr Eidam, sind wir verabredet? Dann rufe ich Sie mal an und dann gucken wir mal, wie das dann geht.
Benjamin, ich nehme direkt mit meinem Kopf ab.
Benjamin Eidam ist Geschäftsführer des Digitalen Instituts und KI-Unternehmer. Wir haben gesprochen über die Zukunft der Kommunikation. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Eidam.
Ich danke.
Matthias, unsere Smartphones haben wir ja im Grunde immer dabei. Das sind unsere ständigen Wegbegleiter. Wenn wir es mal zu Hause vergessen haben, werden wir direkt nervös. So ist es zumindest bei mir. Andauernd summt und rumst und klingelt es irgendwo, weil ganz viele Menschen auch dieser Aufforderung, mir ist das jetzt im Theater auch mal wieder aufgefallen, da haben die wirklich einfach, obwohl vorher gesagt wurde, machen Sie bitte Ihr Handy aus, dass man es überhaupt noch sagen muss im Jahr 2026. Aber Sie haben es nicht ausgemacht. Handys klingeln nach wie vor. Auch in unseren Live-Podcasts ist das schon passiert. Das ist ja eigentlich wirklich nervend. Aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht wieder zurück in eine Zeit ohne Handy. Oder du doch?
Nein, aber ich gebe zu, dass ich wirklich sehr lange gezögert habe, um mir ein Smartphone anzuschaffen. Bis dahin habe ich so ein altes Handy benutzt, das keinen Netzzugang hatte, mit dem man eben nur telefonieren konnte. Mhm. Aber zum Glück bin ich dann tatsächlich irgendwann einsichtig geworden und bin umgeschwenkt eben auf ein Smartphone. Und seitdem kann ich mir nun wirklich nicht mehr vorstellen, wie es ohne ein solches Smartphone eigentlich gegangen ist. Inzwischen wickle ich einen Teil unseres Jobs darüber ab. Das Smartphone ist mein Gedächtnis und mein Erinnerungstool, ohne das ich vermutlich sehr viel vergessen würde. Aber dadurch, dass uns das Smartphone so viel abnimmt, verlernen wir Dinge, die wir früher ganz selbstverständlich gemacht haben. Zum Beispiel herauszufinden, wie man von A nach B kommt, ohne ständig aufs Handy zu gucken.
Ach ja, ist nicht alles so schön, was wir dem Herrn Graham Bell zu verdanken haben, ne? Der das ja alles damals so in die Wege geleitet hat. Der am 14. Februar 1876 das Patent für das erste Telefon angemeldet hat. Darüber haben wir gesprochen in dieser Folge von Eine Stunde History. Und in der nächsten Sendung, da geht es um die Illuminaten. Das haben wir aufgezeichnet bei unserem Deutschlandfunk Podcast Festival in Köln im Januar. Diese Folge dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.